Deutschlandfunk.
Was hier so fiebt, das ist ein Affe, ein goldenes Löwenäffchen, so klein wie ein Eichhörnchen, aber hat eine spektakuläre goldene Mähne, bisschen wie ein Löwe und daher kommt auch der Name.
Ja, diese Löwenäffchen waren fast mal ausgestorben. Jetzt gibt's in Brasilien laut Schätzungen wieder mehr als 2000, auch dank deutscher Zoos und ihrer Zuchtprogramme.
Eine gute Nachricht für den Artenschutz ist das. Aber aus Zoos gibt's auch andere Meldungen. Wie letzten Sommer, da hat der Tiergarten Nürnberg 12 Paviane eingeschläfert, weil in den Gehegen kein Platz mehr war.
Tiere werden eingesperrt und manchmal auch getötet. Das ist das eine Bild von Zoos. Andere sagen, Zoos sind super wichtig, auch für den Artenschutz.
Sind Zoos gut oder schlecht? Oder beides? Das wollen wir in dieser Folge rausfinden.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Ich bin Aglaya Dahne.
Und ich bin Anka Horn. Wir sind aus dem Team der Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und gucken hier alle zwei Wochen auf Themen rund um Klima, Umwelt und Artenschutz.
Ja, diese Woche gehen wir in den Zoo.
Oder eben nicht. Das ist ja ein sehr umstrittenes Thema, ob es okay ist, Tiere einzusperren, damit wir Menschen uns die angucken können.
Ja, aber die Mehrheit der Menschen in Deutschland findet es gut, dass es Zoos gibt. Mehr als 80%, das hat eine Forsa-Umfrage ergeben.
Ja, und bei den Leuten, die Zoos ablehnen, da zeigt eine andere Umfrage, da ist der häufigste Grund, warum sie nicht gehen, dass die Tiere eingesperrt sind.
Man muss sagen, das haben wir jetzt auch bei der Recherche gemerkt, das ist zum Teil eine wirklich hitzige und auch sehr emotionale Diskussion.
Diese beiden Lager stehen sich da ziemlich unversöhnlich gegenüber. Die Tierschützer sagen, Tiere darf man nicht einsperren.
Ja, und auf der anderen Seite stehen die Zoos, die sagen, ohne uns würde es vielen Tieren schlechter gehen.
Wir schauen uns erstmal an, wie es den Tieren in den Zoos eigentlich geht. Und dann schauen wir, was Zoos wirklich bringen für Artenschutz und für unser Verhältnis zu Tieren und zur Natur.
Ich habe mir angeschaut, was für die Zoos spricht und du, Anka, hast dir die Argumente angeguckt, die gegen Zoos sprechen.
Genau, und los geht's mit der Frage, wie geht's den Tieren im Zoo? Da ist ja komplett klar, dass Zoos nicht der natürliche Lebensraum der Tiere sind. Die sind da eingesperrt, haben sehr wenig Platz. Wenn man jetzt mal den größten Zoo in Deutschland nimmt, den Berliner Zoo, der ist ungefähr 0,3 Quadratkilometer groß. Löwen, wenn die in der Wildnis leben, haben die ein Revier, das ist 300 bis 600 Mal so groß. Mhm. Also müssen sich im Zoo mit deutlich weniger zufrieden geben. Und beim Zoo in Duisburg geht eine Autobahn mittendurch. Also da ist es nicht nur eng, sondern auch noch laut.
Ja, auf der anderen Seite hat sich auch echt viel getan. Also es gibt Zoos in Deutschland seit ungefähr 180 Jahren. Seitdem hat sich die Tierhaltung schon verbessert. Am Anfang wurden Elefanten zum Beispiel und Bären, also wirklich große Tiere, in Käfigen gehalten. Die waren so groß wie ein Klassenzimmer und dann waren sie darin auch noch angekettet. Es gab generell viel Gitter und viel Beton. Und das sieht man so jetzt nicht mehr. Das sagt auch Volker Homes. Er ist Biologe und Geschäftsführer vom Verband der Zoologischen Gärten.
Gehege sehen ganz anders aus. Tiere werden in Landschaften platziert sozusagen. Heute hat man viel mehr Gemeinschaftshaltung, dass man mehrere Arten auf eine Anlage stellt, seien es Giraffen, Antilopen und Zebras zusammen.
Die Gehege sind größer geworden und grüner. Sie imitieren zum Teil die Lebensbedingungen, die die Tiere in der Natur hätten, zum Beispiel mit tropischem Klima und passenden Pflanzen. Zum Beispiel gibt es da das Gondwana-Land im Leipziger Zoo und da wächst in einer Halle ein richtiger kleiner tropischer Regenwald.
Ja gut, aber bei artgerechter Haltung geht es ja auch nicht nur darum, wie grün und schön ist das, sondern artgerecht heißt auch, dass Tiere zum Beispiel in bestimmten sozialen Gemeinschaften zusammenleben.
Ja, aber auch da gibt es Vorgaben. Die sind festgehalten in einer EU-Zoo-Richtlinie, in nationalen Gesetzen. Und in Deutschland gibt es ein Gutachten des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und da steht dann für alle möglichen Säugetiere drin, also für Elefanten, für Affen, für kleine Hörnchen, wie die am besten gehalten werden sollen. Und da geht es eben nicht nur um die Quadratmeterzahl des Geheges, sondern auch, in welchen Gemeinschaften die leben sollten.
Aber was in diesem Gutachten steht, das sind ja auch keine Gesetze, ne? Das sind Leitlinien, an die sich Zoos halten sollen, aber nicht müssen.
Das stimmt. Also die Zoos haben da schon Freiheiten, wie sie die Gehege konkret gestalten und welche Tiere da wie miteinander leben. Das hat auch einen Sinn, weil die Zoos so auch steuern können, zum Beispiel, welche Tiere sich miteinander paaren.
Ja, und da sind wir jetzt aber wirklich wieder bei einem Punkt, was in freier Natur anders läuft. Also Löwen und Kapuzineräffchen zum Beispiel verlassen in der Natur, in der Pubertät ihre Gruppe und suchen sich eine neue. So, das geht im Zoo nicht. Da leben die in einer Zwangsgemeinschaft. Elefanten leben normalerweise mit ihrer Familie zusammen und nicht einfach so mit irgendwelchen anderen Elefanten.
Aber es gibt schon Zoos, die versuchen auch darauf zu achten, also Elefanten in Familiengruppen zu halten. Aber klar, ja. Also in Zoos werden die Elefantengruppen am Ende schon von Menschen zusammengestellt.
Ja, die Tierschutzorganisation PETA, die setzt sich sehr stark gegen Zoos ein. Und die sagt, das Zusammenleben mit Fremden, das macht Elefanten aggressiv.
Und inwiefern? Also was passiert dann da genau?
Ja, im Kölner Zoo ist es vorgekommen, 2012 und 2022. Da ist jeweils ein Elefantenweibchen gestorben, weil die von anderen Elefanten angegriffen worden sind. Yvonne Würz ist bei der Tierschutzorganisation PETA für Zoos zuständig und die hat mir zu den Bedingungen in Zoos Folgendes gesagt.
Auch wenn Zoos sich rechtfertigen und versuchen, die Haltungsbedingungen zu verbessern, Gefangenschaft bleibt Gefangenschaft. Auch Verhaltensanreicherungen oder Beschäftigungsmaterial kann für die Tiere den Mangel an natürlichen Reizen niemals ersetzen. Viele Tiere in Zoos entwickeln gravierende Verhaltensstörungen und das zeigt, dass grundlegende Bedürfnisse in Gefangenschaft nicht erfüllt werden können.
Ja, und dass Tiere nicht artgerecht gehalten werden, zeigt sich auch bei Menschenaffen. Für eine Studie wurden Schimpansen beobachtet in Zoos in den USA und Großbritannien und die haben alle auffälliges Verhalten gezeigt. Zum Beispiel haben die ihren eigenen Kot gefressen, die haben sich die Haare ausgerissen, haben so hin und her geschaukelt, haben sich selbst geschlagen. Die Tierschutzorganisation PETA hat mehrfach den Duisburger Zoo verklagt, weil dort öfter beobachtet wurde, dass Orang-Utans ihr Erbrochenes gefressen haben. Und da ist die Vermutung, dass sie das tun, weil sie zu wenig artgerechte Beschäftigung haben.
Ja, das sind natürlich krasse Beispiele. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde, man sollte das Leben von Tieren in der Natur, also in der Wildnis, auch nicht so romantisieren. Also das ist ja auch nicht immer nur gut. Auch in der Natur sind Tiere Gefahren ausgesetzt. Entweder auch durch andere Tiere, die da miteinander kämpfen, um Ressourcen, die sich jagen. Und in der Natur ist auch der Mensch unterwegs und eine Gefahr.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Menschen jagen Tiere, zerstören Ökosysteme, bauen da ihre Häuser, legen Felder an, ja.
Volker Hohmes vom Zooverband, der war früher auch mal bei der Naturschutzorganisation WWF, der sagt, Tieren geht's im Zoo häufig besser als in der freien Wildbahn.
Die Natur ist einfach hart zu den Tieren, das ist so. Die werden da gefressen, die kriegen Krankheiten, da kommt dann kein Veterinär, die sterben einfach früher. Die finden nichts zu fressen, nichts zu trinken, dann sterben sie eben. Und diese Faktoren können wir in Zoos eben, viele von denen können wir minimieren oder ausschließen. Und deswegen geht es den Tieren in den Zoos weitgehend gut. Ich kann nicht für alle Zoos auf der Welt sprechen, um Gottes Willen, sondern nur eben für die guten Zoos, die einen gewissen Standard haben.
Ja, klar, ne? Bei Zoos gibt es eine sehr große Spannweite, welche Standards die haben. Aber die Tierschützer von PETA sagen, selbst wenn ein Zoo sehr hohe Standards hat, immer greifen da Menschen total stark in alles ein. Also was die Tiere fressen, wie groß das Gehege ist, in welcher Gruppe die leben, mit wem die sich paaren. Das ist alles fremdbestimmt und dass es Tieren dann nicht gut gehen kann, weil PETA sagt, die müssen sowas frei entscheiden können.
Ja, okay, das kann man so sehen und das können Zoos auch nicht abstreiten, dass sie halt Tiere einsperren, ne, und dass die da nicht frei sind. Aber Zoos sagen eben, wir tun hier in Deutschland einiges, damit es den Tieren trotzdem gut geht. Es gibt da das Tierschutzgesetz, an das sich Zoos halten müssen. Es gibt Amtsveterinäre, die quasi vom Staat aus Zoos regelmäßig kontrollieren, also Gehege, Fütterung, wie gesund sind die Tiere und so weiter. Und der Verband der Zoologischen Gärten sagt, auch die BesucherInnen sind Kontrolleure. Wenn die sehen, dass es einem Tier nicht gut geht, können sie das der Zooleitung melden oder natürlich auch damit an die Medien gehen.
Ja, als im Nürnberger Tiergarten die Paviane getötet wurden, da gab es ja auch einen sehr großen Aufschrei. Aber am Ende hat der Zoo die Paviane doch getötet.
Ja, das stimmt. Und ob das rechtlich in Ordnung war, das ist noch nicht geklärt. Tierschutzorganisationen wie Pro Wildlife und Privatpersonen haben Anzeigen erstattet. Ich habe bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg mal nachgefragt. Es sind inzwischen mehr als 700 Strafanzeigen, die da eingegangen sind. Und die Ermittlungen laufen noch. Was mich überrascht hat, wenn man auf die Seite vom Verband der Zoologischen Gärten geht, dann geht es da nicht um Attraktionen in Zoos und um die lustigsten Tiere und große Fotos, sondern das wirklich große Thema auf der Seite ist Artenschutz.
Ja, Artenschutz ist ja das Hauptargument von Zoos, warum sie gut sind für Tiere. Da gucken wir jetzt mal genauer drauf. Aglaya, was sagen die Zoos denn, was sie da erreicht haben oder erreichen?
Ja, zum einen geht es um den Schutz heimischer Tiere, also die, die auch bei uns in Deutschland leben. Zum Beispiel die Zoos in Heidelberg und Leipzig haben Aufzuchtstationen für Feldhamster. Und die wildern die dann auch wieder aus. Und der Zoo Karlsruhe macht das mit Luchsen. Dann geht es aber vor allem um den globalen Artenschutz. Also die deutschen Zoos haben zum Beispiel 2022 mehr als 11 Milliarden Euro investiert, um bedrohte Arten und Lebensräume auf der ganzen Welt zu schützen. Da geht es dann darum, Schutzgebiete zu erhalten oder Einheiten auszubilden, die gegen Wilderer vorgehen oder überhaupt um Systeme zu entwickeln, wie man bedrohte Tiere in freier Wildbahn zählen kann.
Ja, und die Zoos holen bedrohte Tiere an zu sich und wollen die bei sich schützen.
Richtig, der Kölner Zoo hat zum Beispiel Erhaltungszuchten aufgebaut für die Krokodilschwanzechse und den psychedelischen Felsengecko.
Der einen sehr sympathischen Namen hat.
Und ja, der heißt so, weil er so bunt ist und leuchtend gemustert ist. Halt psychedelisch. Der Leipziger Zoo züchtet und erforscht den bedrohten Nasenfrosch aus Chile. Also es gibt da viele Beispiele und die Zoos verstehen sich da auch so ein bisschen als Arche. Es gibt mehr als 80 Arten, die gelten als in der Wildnis ausgestorben. Das heißt, es gibt sie nur noch in Zoos oder ähnlichen Einrichtungen.
Ich habe mir ja die Argumente von Tierschützerinnen und Tierschützern angeschaut und die lassen das mit dem Artenschutz nicht so richtig gelten. Die sagen, die Tierarten, die in Zoos leben, die meisten sind gar nicht bedroht. Da gibt es auch Zahlen zu von der NGO NCAP. Die hat Zoos untersucht. 2011 war das, also schon länger her, aber das war eine größere Untersuchung. Und da kam raus, in den 25 untersuchten Zoos in Deutschland gab es damals 1600 Tierarten. Und davon gehörten nur 16% zu Arten, die offiziell als bedroht gelten und nur 2% der Arten, die vom Aussterben bedroht sind.
Also du meinst, wenn es den Zoos wirklich um Artenschutz gehen würde, dann dürften da eigentlich nur bedrohte Tierarten leben.
Naja, warum sind denn dann die anderen da? Ne? Die Zoobeauftragte von Peter sagt, die sind halt da, damit wir die anschauen können und nicht damit die Art überlebt.
Der Beitrag von Zoos zum Artenschutz wird in der Öffentlichkeit massiv überschätzt. Tatsächlich dienen die Zuchtprogramme vor allem dem Erhalt der Zoopopulation für die weitere Zurschaustellung der Tiere.
Ja, aber da machen die Zoos jetzt auch kein Geheimnis raus. Also es ist schon klar, dass der Sinn von so einem Zoo auch ist, dass wir da hingehen können und uns die Tiere anschauen. Aber sie tun ja trotzdem auch was für die bedrohten Arten. Und selbst Naturschutzorganisationen wie der WWF Deutschland sagen, das, was die Zoos tun, das hilft.
Die Sicht von Zoogegnern ist, wenn es uns wirklich darum geht, Tierarten zu schützen, dann bringt das nichts, Gott zu spielen, bestimmte Tierarten auszuwählen, die einzusperren, weiter zu züchten und dann vielleicht irgendwann mal kompliziert zu versuchen, die auszuwildern. Yvonne Würz von PETA argumentiert auch so.
Es kommt hinzu, dass das Artensterben viel schneller stattfindet, als es jemals durch solches vereinzelte Eingreifen der Zoos gestoppt werden könnte. Wenn wir wirklich Arten erhalten wollen, dann müssen wir an den Ursachen für das Artensterben ansetzen, also die Lebensräume der Tiere erhalten, Wilderei bekämpfen, die Ökosysteme stabilisieren. Das ist langfristig sinnvoll, aber nicht die Tiere hinter Gittern aufzubewahren wie leblose Gegenstände.
Ja, mit den leblosen Gegenständen, das finde ich ein bisschen überspitzt, aber ich kann das Argument schon nachempfinden. Die Zoos sagen dann, ja, wir retten hier vielleicht nicht die ganze Welt, aber zumindest ein paar bedrohte Arten, das ist doch besser als gar nichts. Also natürlich ist es in erster Linie sinnvoller, die Natur zu erhalten und die Tiere vor Ort zu schützen. Und das sagt auch Volker Hummes vom Zooverband.
Das wäre toll, wenn man diese Wunschvorstellung wahrmachen könnte. Da wäre ich wirklich der Erste, der sagen würde, Mann, das ist ja klasse, das funktioniert. Aber wir wissen, dass es seit einigen Jahrzehnten so dramatisch ist auf unserer Welt, dass man wirklich alles machen muss.
Mit alles meint er eben auch Tiere in Zoos zu halten und dort nachzuzüchten.
Ja, wir haben bei der Recherche festgestellt, es geht beiden Seiten darum, was zu schützen. Und beide sind sich auch einig darüber, dass wir vor allem Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum schützen müssen.
Wir wollen nochmal zurückkommen zu dieser Idee, dass Zoos für Tiere eine Arche sind. Also wie aus der biblischen Geschichte, ne, wo Noah ein Schiff baut, um Menschen und Tiere vor einer Flut zu retten. Und im übertragenen Sinne kann das auch heißen, Zoos bieten Tieren für eine Zeit ein sicheres Heim und irgendwann können die dann aber wieder zurück in die Natur.
Ja, und sowas passiert ja auch schon, dass Tiere ausgewildert werden. Haben wir ja gehört, beim goldenen Löwenäffchen hat es ja geklappt.
Ja, das fiebt jetzt in Brasilien. Es gibt aber noch viele andere Beispiele, also die Przewalski-Pferde zum Beispiel, die galten in den 60er Jahren in freier Wildbahn als ausgestorben, Aber durch Nachzucht in Zoos wurden sie gerettet.
Und die gibt's jetzt wieder freilebend.
Ja, in der Mongolei leben diese Pferde. Zurzeit sind es etwa 250. Allerdings, man muss sagen, die sind nicht komplett frei. Es gab ein paar harte Winter und in denen sind viele Pferde gestorben. Um die Population stabil zu halten, gibt es jetzt Schutzprogramme. Und jetzt werden zum Beispiel die Tiere im Winter von Menschen gefüttert.
In Deutschland gibt es ja ein relativ bekanntes Auswilderungsprogramm mit Wisenten. Da gibt es dann immer mal wieder Berichte, dass die jetzt auch hier in Deutschland leben. Das sind diese flauschigen, riesigen Rinder.
Ja, wie Bisons aus Nordamerika, aber eben die europäische Variante. Vor fast 100 Jahren wurde das letzte freilebende Wisent im Kaukasus getötet. Und damit wäre die Art ausgestorben. Aber es gab noch einzelne Wisente in Zoos. Und die wurden gezüchtet und dann ausgewildert im Kaukasus. Und da leben inzwischen wieder mehr als 3000. Also erst vor wenigen Wochen haben der Tierpark Berlin und der WWF wieder 18 Wisente im Kaukasus in Aserbaidschan angesiedelt. Und Volker Hummes vom Zooverband sagt, das sind echt aufwendige Projekte.
Dass man nochmal so den zeitlichen Rahmen versteht, da arbeiten die Kollegen seit mehr als 6 Jahren daran, zusammen mit dem WWF Deutschland und dem Tierpark Berlin, diese Tiere zusammenzubringen, zusammenzustellen, dann rüber zu fliegen. Da geht es auch sehr viel um Tiergesundheit. Nicht alle Tiere sind fit dafür, ausgewildert zu werden. Das ist ein wirklich großes und sehr teures Projekt.
Wie du schon gesagt hast, ein paar Wisente leben auch hier in Deutschland in freier Wildbahn im Rothaargebirge in Nordrhein-Westfalen.
Finden auch nicht alle toll, weil die Tiere jetzt an Bäumen rumknabbern. Da haben Forstwirte geklagt. Da gibt es jetzt wieder Gatter, damit die Wisente dann nicht überall hinkommen und Bäume zerstören. Und wie es langfristig weitergeht, da gibt es jetzt auch noch Verfahren.
Ja, das stimmt. Also in der Theorie klingt das immer ganz toll, ne? Wir haben jetzt wieder irgendwo freilebende Tiere und die können sich da frei bewegen. Aber in der Praxis gibt es dann manchmal Probleme, zum Beispiel eben mit den Forstwirten. Ein anderes Beispiel ist ja auch der Wolf, ne? Da haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht.
Ja, und was das Thema Auswilderung angeht, ist ja auch die Frage, sind das Einzelaktionen oder verändert das wirklich Ökosysteme?
Ja, da hast du dir ein paar Zahlen zu angeguckt.
Ja, zumindest die, die von Tierschützern angeführt werden. Die Partei Die Linke hatte vor ein paar Jahren eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und die hat ergeben, zwischen 2005 und 2020, also ein Zeitraum von 15 Jahren, haben deutsche Zoos nur für ungefähr 150 Tiere eine Auswilderung beantragt.
Also das wären dann pro Jahr im Schnitt 10 Auswilderungen.
Ja, und da ist ja schon die Frage, kann man dann wirklich von einer Arche sprechen? Also ja, es gibt Auswilderungen, aber das sind ja einfach auch super aufwendige Aktionen, hat Hummes ja auch beschrieben. Ne? Das kann man auch nicht mit jeder Tierart machen. Peter sagt, Tiger oder Bären, Menschenaffen, Löwen, Giraffen, Eisbären können nicht ausgewildert werden, wenn sie in Gefangenschaft geboren worden sind und in Gefangenschaft aufgewachsen sind, weil die Instinkte dann verkümmern und die haben gar nicht bestimmte Fähigkeiten, die sie bräuchten, um in der Natur zu überleben. Heißt, selbst wenn diese Arten in der Natur aussterben und es die Tiere dann noch in Zoos gibt, können wir die nicht auswildern.
Ja, aber was wäre denn die Alternative? Also ist es nicht besser, wenigstens dann ein paar Tiere in Zoos zu retten und dann auch auszuwildern als gar keine?
Naja, wenn man sagt, uns ist das Auswildern super wichtig und das sollte unser Fokus sein, kann man es ja auch anders angehen als mit Zoos. Also man könnte zum Beispiel stärker Auffangstationen in Asien und Afrika unterstützen, wo Tiere sind, die schon mal in der Wildnis gelebt haben und da vertrieben wurden. Viele Menschenaffen sind da zum Beispiel. Das heißt aber auch, ne, dass man sich dann vor allem darum kümmern muss, dass es überhaupt genug sicheren Lebensraum für Wildtiere gibt. Und stattdessen wird ja ständig Natur zerstört.
Ja, aber nicht von Zoos, also von Menschen ganz im Allgemeinen. Was Zoos auch wollen, ist uns Wissen vermitteln. Wir lernen da Tiere kennen, die wir sonst nie sehen würden.
Und die Theorie ist, dann wollen wir sie vielleicht auch eher schützen.
Und es gibt dazu eine Forsa-Umfrage. Da haben fast 70% der Befragten gesagt, dass sie bei ihrem letzten Zoobesuch viel oder sehr viel über Tiere gelernt haben. Volker Hummes vom Zooverband ist der Ansicht, dass dieses Wissen dann eben auch dazu führen kann, dass wir die Natur mehr schützen.
Es ist gut, dass es Zoos dort gibt und dass man Kindern Nähe zu Tieren auch beibringen kann, sozusagen, dass sie die Möglichkeit haben, mal eine Ziege zu streicheln oder mal ein Schwein zu sehen oder auch einen Tiger zu sehen. Und das bleibt haften. Und das sind auch die Menschen, die sich dann zukünftig für Natur und für den Erhalt von Arten engagieren werden.
Es gibt dazu auch eine 2 Jahre alte Studie und die kommt zu einem ähnlichen Ergebnis.
Ja, diese Studie wurde aber auch von Zoos in Auftrag gegeben und mitfinanziert, muss man auch dazu sagen.
Ja, sie wurde aber von unabhängigen Forschern überprüft und ist in einem Fachjournal erschienen, das streng darauf achtet, dass wissenschaftliche Standards eingehalten werden. Und diese Meta-Analyse hat gezeigt, dass Zoobesuche dazu führen können, dass Menschen positiver über Naturschutz denken und dass sie auch eher bereit sind, sich für Biodiversität zu engagieren.
Ja, also dazu gibt es Studien. Zoos bringen mehr Bildung. Aber die Untersuchung der Tierschutz-NGO NCAP von 2011 hat gezeigt, dass da bei Zoos noch viel Luft nach oben ist. Oft standen da nämlich an den Gehegen gar keine Infos dazu dran, wie die Tiere eigentlich leben oder wie gefährdet die sind. Oder die Infos stimmten nicht. Und Zookritiker sagen auch, wir erleben die Tiere in Zoos ja gar nicht so, wie sie in freier Wildbahn wären, sondern vielleicht desensibilisiert uns der Zoo sogar, weil wir denken, ja, den Tieren geht's ja gut, also so nach dem Motto, ne, die gibt's ja noch, ist ja alles gar nicht so schlimm.
Das kann ich mir schon auch vorstellen. Also von daher muss man, glaube ich, festhalten, es ist wichtig, dass wir in Zoos was über die Tierarten lernen können und wollen und dass die Infos, die es da gibt, dass die auch stimmen.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, ne, dass es wichtig ist für unser Verhältnis zu Tieren, dass man die ab und zu mal live sieht. Mhm. Und ja, Zoos sagen nicht nur, dass sie wichtig sind für Bildung, sondern ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch die Forschung.
Ja, Zoos kooperieren mit vielen Unis und Forschungseinrichtungen. Da gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die untersuchen die Gesundheit der Tiere, wie die sich verhalten. In anderen Studien geht es um Fortpflanzung. Der Verband der Zoos hat mal eine Untersuchung in Auftrag gegeben und die ist zu dem Schluss gekommen, innerhalb von 10 Jahren sind in Kooperation mit den Mitgliedszoos mehr als 1000 Studien entstanden.
Und da komme ich jetzt schon wieder mit einem Aber. Bei den meisten dieser Studien wird erforscht, wie sich die Tiere in Gefangenschaft verhalten. Und Tierschützer stellen die Frage, was bringt das, um eine Tierart besser zu verstehen?
Ja, was mich noch interessiert, was wäre denn aus Tierschutzsicht eine Alternative zu Zoos? Also wollen die, dass wir jetzt alle Zoos auflösen und die Tiere freilassen?
Ja, freilassen geht ja nicht. Bei den meisten würde auch das Auswildern ja nicht klappen. Yvonne Würz von PETA sagt, solange noch Zootiere leben, muss es weiter Platz für die geben. Also es soll schon noch ein paar Zoos geben als Auffangstation quasi für die Tiere. Aber dass man das dann auslaufen lässt und eben keine Tiere nachzüchtet.
Was geht?
So, jetzt haben wir die wichtigsten Argumente für und gegen Zoos zusammengefasst. Und bei Was geht wollen wir überlegen, was wir jetzt am besten machen. Sollen wir Zoos boykottieren oder helfen wir dem Artenschutz, wenn wir reingehen, Eintritt zahlen und die Tiere live angucken?
Ja, die Zoos sagen natürlich, die Eintrittsgelder helfen bei wichtiger Forschung und bei Projekten. Also kommt rein, man soll sich die Tiere anschauen, die Tiere toll finden, Bezug dazu finden und dann auch mehr für Umweltschutz tun.
Die Tierschutzorganisation PETA sagt, gar nicht mehr in Zoos gehen. Es gibt aber auch Tierschützer, die sagen, doch, man kann schon in Zoos gehen, aber eher, um sich dann anzuschauen, wie sich die Tiere da verhalten und dann mal eine Doku schauen, wie sich dieselben Tierarten in der Wildnis verhalten. Also lernen am Negativbeispiel sozusagen im Zoo.
Und sowohl die Zoos als auch die Zoogegner sagen, es ist wichtig, sich für den natürlichen Lebensraum der Tiere zu interessieren und dafür, dass die Tiere in der Wildnis geschützt werden.
Ja, und wenn wir in Zoos gehen, gibt es auch noch Tipps, wie man die Tiere da möglichst wenig beeinflusst. Also nicht an die Scheiben klopfen, ist ja eh klar. Aber man sollte den Tieren zum Beispiel auch nicht in die Augen schauen. Löwen zum Beispiel oder Wildkatzen und Gorillas, die empfinden das als Bedrohung und sind dann gestresst. Also informieren am besten, wie man sich wilden Tieren überhaupt nähert.
Ja, und es wäre auch cool, wenn die Zoos da auch Hinweise für hätten, ne? Dass man dann weiß, wie man sich den Tieren gegenüber verhalten sollte.
Ja.
Anka, wir sind mit unserer Zoo-Folge jetzt fast am Ende. Was nimmst du mit?
Ja, also diese ganze Diskussion um Zoos ist für mich eigentlich so ein Mini-Teil von der großen Frage, wie gehen wir mit der Erde und mit Lebewesen um? Ne, wir zerstören durch unseren Konsum Lebensraum von Wildtieren, wissen wir, machen wir wenig dagegen. Wir halten Haustiere, die lieben wir. Gleichzeitig essen wir massenweise andere Tiere. Also für mich ist irgendwie die Frage nicht, sollten wir Zoos haben, sondern wir sollten ehrlich mit uns sein. Und dafür ist es ja super, alle Argumente zu kennen. Aglaya, was nimmst du mit?
Ja, das geht mir ähnlich. Also ich muss sagen, ich finde es irritierend, dass manche Menschen sich wirklich super emotional darüber aufregen, dass Tiere in Zoos gehalten werden. Und dieselben Menschen dann aber sagen, ja, ich esse schon Fleisch. Und dann denke ich mir immer, das ergibt nicht so richtig Sinn. Und von daher wäre es mir persönlich wichtiger, dass die Politik strenger gegen Massentierhaltung vorgeht und auch mehr dagegen tut, dass wir so viel Fleisch konsumieren, als jetzt gegen Zoos.
Deine Minute Natur.
Und zum Schluss hören wir noch badende Elefanten in freier Wildbahn.
Die planschen hier im Fluss am Okavango-Delta in Botswana.
Das war's von uns. Wir sagen auch noch Danke an Anneke Schäfer aus der Redaktion und an die Fulford für die Technik. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden zweiten Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.